Jetzt ist es ja beim BAföG so, dass zwar die Höhe ja durchaus auch ab und zu mal angeglichen wurde. Viel interessanter ist aber vielleicht auch die Beobachtung, dass immer weniger Leute BAföG kriegen, auch weil das ein sehr hoher bürokratischer Aufwand ist. Wie sehen da Lösungen von den Grünen aus?
Klar, also auch gerade die Frage, nehmen Leute das überhaupt in Anspruch oder verzichten sozusagen überhaupt auf Antragstellung, weil so viele bürokratische Hürden da sind und man davon ausgeht, huch, ich bin vielleicht gar nicht mehr drin in denen, die möglicherweise Empfänger von BAföG-Unterstützung sind. Und da braucht's bürokratische Hürden, die abgebaut werden, indem wir sagen, wir wollen das vereinfachen und ein Zwei-Stufen-Modell machen, damit transparent und klar ist, BAföG-Unterstützung gibt es und das ist auch leicht und ohne Barrieren zugänglich.
Also nicht nur eine Erhöhung von BAföG, sondern auch ein einfacherer Zugang zum BAföG. Jetzt haben Sie eben auch gesagt, es ist auch ein Ziel, Hochschulpakt stärken, dass die Unis nicht nur in Nordrhein-Westfalen besser klarkommen. Die Grünen waren ja an der NRW-Landesregierung beteiligt, in die jetzt die Neubauphase oder die Umbauphase der Uni Bielefeld fällt. Jetzt ist es da natürlich passiert, dass da nicht alles so rund lief. Inwiefern sehen Sie sich als Grüne dafür jetzt vielleicht ein bisschen verantwortlich auch?
Klar, ich meine, wir sind hier nicht der Bauträger, ja. Also, aber natürlich ist das absolut misslich, dass wenn solche großen Projekte und Bauphasen an einer Universität wie unserer entstehen, dass dann solche Schwierigkeiten entstehen. Und das ist natürlich für den ganzen Unibetrieb, für das Angebot, was hier besteht, für die Lehrenden, für die Studierenden und alle, die an so einem großen Betrieb Universität beteiligt sind, ein Riesenproblem. A, wenn sich das so lange hinzieht und B, wenn dann auch noch solche Sachen feststellbar sind, wie das jetzt in den letzten Monaten deutlich geworden ist. Hier kann man nur sagen, hätte besser geplant und gearbeitet werden müssen. Das muss jetzt schnellstens weitergeführt werden. Und in Bezug auf die NRW-Politik halte ich es für eine Fehlentscheidung, dass Schwarz-Gelb, nachdem wir klar in der rot-grünen Zeit der Landesregierung gesagt haben, keine Studiengebühren, jetzt hier eine Rolle rückwärts praktiziert und wieder teilweise für eine bestimmte Gruppe der Studierenden Studiengebühren einführt. Der völlig falsche Weg, wenn wir sehen, dass immer noch die Frage von Herkunft, Einkünfte der Eltern, was auslöst in der Frage, können wir studieren, will ich studieren und diesen Weg einschlagen.
Also keine Studiengebühren auf jeden Fall mit den Grünen. Ein weiteres Thema in Ihrem Wahlprogramm ist die Digitalisierung, unter anderem auch vom Lehrbetrieb. Inwiefern können Sie da auf Bundesebene aktiv werden und die Lehre fürs Lernen digitaler gestalten?
Das ist natürlich immer ein ganz schmaler Grat. Wo können wir da überhaupt rein? Also wie kann man sicherstellen, dass Bildungsinstitutionen von der Kita über die Schule bis hin zur Universität auch Schritt halten können, was die Ausstattung angeht mit modernen Kommunikationsmitteln, mit Medien? Und das ist für uns auch letztlich nur möglich durch einzelne Förderprogramme. Und so sieht dieses 10 Milliarden Schulinvestitionsprogramm auch vor, dass wir in die digitale Infrastruktur investieren. Aber das sind immer einzelne Lücken, die wir uns praktisch suchen, wo wir versuchen, als Bund auch mit reinzusteuern. Eine wichtige Aufgabe, die ich noch nicht benannt habe, wenn es um Investitionen und um Absicherung geht, sind auch die Fragen, wie ist das überhaupt mit wissenschaftlichem Nachwuchs? Was ist mit den ganzen Leuten, die auf Werkverträgen arbeiten? Wie erhalten Leute eigentlich die Möglichkeit, auch Perspektiven zu entwickeln in der universitären Laufbahn? Ich glaube, das ist was, was uns auch unbedingt beschäftigen muss, damit nicht so ein prekärer Arbeitsmarkt auch im Wissenschaftsbereich entsteht oder noch mehr vertieft wird, sagen wir mal so, weil es gibt ihn ja schon.
Es gibt ja auch, wenn man jetzt sich die Entwicklung anguckt, immer mehr Studierende, also nicht weniger Professoren, aber schon ein Ungleichgewicht zwischen dem Anwuchs der Studienzahlen und dem Anwuchs der Professorinnen und Professoren stellen. Wie können Sie da vielleicht gegensteuern?
Ja, ich erlebe das, also das müssen wir, finde ich, unbedingt diskutieren, wenn wir über die Neufassung des Hochschulpaktes und die Verstetigung der Mittel darüber reden. Dann muss auch dieser Bereich berücksichtigt werden. Aber dadurch, dass wir uns halt immer wieder die Verantwortung zuschieben im Bereich der Bildungspolitik, ist jetzt der Bund zuständig, das heißt Berlin, der Deutsche Bundestag, ist das Land Nordrhein-Westfalen zuständig. Dadurch verschwimmen einfach die Fragen, die ganz zentral sind für eine gute Ausstattung einer Universität und auch der Lehre und der Situation für die Studierenden. Und über diese Frage prekäre Beschäftigung, auch Generation Praktikum, versuchen wir ja insgesamt nicht nur für den universitären Bereich Rahmen zu setzen, was zum Beispiel sachgrundlose Befristungen und sowas angeht, setzen wir in unserem Programm auch einen Rahmen dafür, wo wir sagen, das wollen wir abschaffen, da wollen wir nicht in diese Entwicklung weiter mitgehen.
Also bildungspolitisch viele Dinge problematisch, weil einfach nicht klar ist, inwiefern ist Bund zuständig, inwiefern ist das Land zuständig. Ist das vielleicht auch ein Problem, wo man dann am Ende nochmal neu regeln muss, wer wo zuständig ist oder dem Bund mehr Einfluss auf die Bildung in den Ländern irgendwie gewähren lassen muss? Stichwort da auch zum Beispiel die unterschiedlichen Abiturprüfungen, die ja ländermäßig sehr, sehr unterschiedlich sind, sodass zum Beispiel die Abiturnoten pro Land sehr viel verschiedene Aussagen dann über den Abiturienten, die Abiturientin auch machen.
Ja, also ich finde das im Interesse von Kindern, Jugendlichen, Studierenden, auch Lehrenden nicht, das ist kein Zukunftsmodell, dass wir da so diese Aufteilung und das Kooperationsverbot und gleichzeitig diese unterschiedliche Festschreibung haben. Denn wenn Sie in so einer Situation, wenn Sie mit 2 oder 3 Kindern zum Beispiel einen Wohnortwechsel im Bundesland vornehmen, bricht vielleicht in ihrer Familie schon Chaos aus, weil es völlig unterschiedliche Bedingungen an einer bayerischen Schule oder einer Schule im Bundesland Hamburg oder Nordrhein-Westfalen gibt. Und diese Barrieren gibt es ja dann immer weiter bis zum Abitur, aber auch dann beim Studium. Wo sind Anerkennungen, wo sind Möglichkeiten, was wo anerkannt wird, das ist pro Bundesland immer wieder unterschiedlich und das hemmt natürlich viele Bildungswege von Schülerinnen und Schülern oder Studierenden und das interessiert die Leute überhaupt nicht, wer ist zuständig wofür, sondern eigentlich sieht man doch nur die Verantwortung des Staates und der Politik insgesamt und die Studierenden hier an der Universität, die interessiert doch nicht, ist dafür jetzt das Land zuständig oder der Bund, die wollen, dass es gute Bedingungen gibt und deshalb haben wir uns schon ganz oft eingesetzt dafür, dass dieses Kooperationsverbot fällt und dass klarere Qualitätsstandards auch national verankert werden und wir nicht so einen Flickenteppich aus 16 Bundesländern in der Bildungspolitik haben.
Also die Bildungspolitik auch ein Stück weit einheitlicher gestalten. Darunter fallen dann zum Beispiel auch so Sachen wie Studiengebühren. Sie haben es eben schon gesagt, keine Studiengebühren mit den Grünen. In NRW gibt es jetzt Studiengebühren für internationale Studierende. Die orientieren sich an einem Modell aus Baden-Württemberg. Jetzt ist es ja so, Baden-Württemberg ist unter einer grünen geführten Landesregierung und da sind diese Studiengebühren eingeführt worden. Wie bringen Sie das in Einklang mit Ihrem Bundestagswahlprogramm?
Klar, ich meine, der Schwarz-Gelb hier in Nordrhein-Westfalen ist ja nicht müde geworden zu sagen, hey, dieses Modell gibt's schon woanders. Da haben wir mal nach Baden-Württemberg geguckt. Ich kann Ihnen nur sagen, wir in Nordrhein-Westfalen als Grüne haben uns klar gegen dieses Modell ausgesprochen. Wir haben es programmatisch weder im Landtagswahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen vertreten, noch im Bundesprogramm. Im Bundesprogramm sagen wir ganz eindeutig, wir lehnen Studiengebühren ab. Und das ist meine persönliche Position, aber auch die der nordrhein-westfälischen Grünen und der in unserem Parteiprogramm auf Bundesebene.
In Sachen soziale Gerechtigkeit stehen Sie auch in Ihrem Wahlprogramm deutlich zum Beispiel für eine Frauenquote. Ne? Sie stehen pro Quote. Inwieweit sehen Sie so eine Quote vielleicht auch problematisch, wenn man sich mal anguckt, dass es natürlich historisch gesehen ein Problem ist, dass Frauen gegenüber Männern benachteiligt wurden, dass es aber vielleicht aktuell auch ein Problem ist, ein Fall von Ungerechtigkeit, dass dadurch jetzt zum Beispiel Frauen gegenüber Männern bevorzugt behandelt werden bei der Einstellung im Arbeitsmarkt. Inwieweit sehen Sie das als Quotenproblem auch?
Also ich sehe da kein Quotenproblem, denn ich bin dezidiert eine Verfechterin der Frauenquote innerhalb der Grünen immer gewesen. Ich glaube, dass das unserer Partei sehr gut getan hat, dass wir das als Grundkonsens von vornherein vereinbart haben. Und deshalb ist es auch so, dass wir als die Partei, die klar die meisten, den höchsten Frauenanteil im Deutschen Bundestag hat und in allen gewählten Gremien unserer Partei hat, klar so verankert haben. Ich finde das richtig. Ich finde das auch richtig in Bezug auf viele andere Fragen. Wenn wir sehen, was aus den ganzen Selbstbindungen und Selbstverpflichtungen im Hinblick auf die Einstellung von Frauen in Führungspositionen geworden ist, dann merkt man, Appelle und Selbstverpflichtungen haben nichts gebracht, haben nicht dazu geführt, dass mehr Frauen in Führungspositionen oder in Aufsichtsräte von Großunternehmen eingestellt worden sind, benannt worden sind. Und deshalb habe ich mich an dieser Stelle immer stark gemacht für eine Quote, für eine gesetzliche Quote. Denn die ganzen Sonntagsreden sind seit 20 Jahren gehalten und verändert hat sich da leider nichts. Deshalb bin ich eine klare Verfechterin dessen. Wenn man heute sieht, wie gering trotz der Beschlüsse zur Quote im Deutschen Bundestag in der laufenden Legislaturperiode immer noch der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist, dann bestärkt mich das eher nur, mich klar dafür auszusprechen. Wir haben noch viel Nachholbedarf, wenn es um Gleichberechtigung und Gleichstellung geht. Das Gleiche gilt auch für die Frage von Entgeltgleichheit, also gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Auch davon sind wir in Deutschland leider immer noch entfernt.
Ein Thema, bei dem wir zum Thema soziale Gerechtigkeit oder generell Gleichheit nicht umherkommen, ist, in Ihrem Bundestagswahlprogramm stehen Sie für die Ehe für alle. Jetzt ist die ja schon beschlossen. Wie ärgerlich ist es für Sie, dass sich das nicht mehr zum Wahlkampf eignet?
Dass die Ehe für alle in der letzten Sitzungswoche ja noch beschlossen wurde, ist für mich eins der größten und wichtigsten Projekte in dieser Legislatur und macht ganz deutlich, dass egal welche Rolle man im Deutschen Bundestag hat, ja, ob man jetzt in der Regierung ist oder in der Opposition, gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen, mit der Zivilgesellschaft, kann man was erreichen, kann man so viel Druck aufbauen, dass es dann trotz eigentlich anderer Mehrheiten gelingt, ein so wichtiges Projekt, gesellschaftliches Projekt, was endlich Schluss macht mit Diskriminierung, durchzusetzen. Und ich sehe das jetzt erstmal überhaupt nicht als Problem, dass das beschlossen ist. Im Gegenteil, ich freue mich darüber. Ich habe auch wahnsinnig viele positive Rückmeldungen auch aus Bielefeld gekriegt von Leuten. Und wir werden das natürlich jetzt umsetzen müssen. Ja, nur und auch weiter begleiten müssen, dass wir auf dem Weg der Gleichstellung jetzt auch an allen Stellen praktisch nachziehen. Und das ist natürlich jetzt mit dem Beschluss, die Grundlage dafür ist gelegt, aber es ist noch nicht umgesetzt. Und deshalb steht es natürlich nach wie vor zu Recht im Programm.
Sie haben jetzt gesagt, trotz anderer Mehrheiten haben Sie es geschafft, am letzten Sitzungstag noch diesen Beschluss durchzubringen. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass diese Mehrheiten sich plötzlich gebildet hatten, sondern Sie hatten ja schon in der Opposition und auch mit den Abweichlern dann aus der Regierung gab es diese Mehrheit ja faktisch schon etwas länger. Wieso hat es trotzdem bis zum allerletzten Sitzungstag gedauert, bis da was passiert ist?
Ja, das habe ich auch sehr bedauert. Ich bin ja parlamentarische Geschäftsführerin und ich habe wirklich mit der Fraktion zusammen versucht, alle Wege auszuloten. Aber wir hatten den Gesetzentwurf schon, also es gab Gesetzentwürfe schon seit 2014, 15 und 16, die im Deutschen Bundestag eingebracht worden waren, von uns, von den Linken, vom Bundesrat auf eine Initiative eines rot-grünen Bundeslandes, nämlich Rheinland-Pfalz. Und CDU, CSU und SPD hatten praktisch nach der Einbringung in den Deutschen Bundestag in den Fachausschüssen immer wieder Beratungsbedarf angemeldet und so eine Beschlussfassung verhindert. Und das praktisch über 2,5 Jahre. Und wir sind sogar dann zum Verfassungsgericht gegangen und haben gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass einer Abgeordneten wie mir das Recht entzogen wird, dadurch, dass CDU, CSU und SPD immer sagen, wir haben noch Beratungsbedarf, wir haben noch Beratungsbedarf, wir vertagen, wir schließen den Gesetzentwurf nicht ab, weil sie Sorge hatten, ihn abzulehnen, dass das einfach so weiterläuft. Und dann eben zum Ende der Sitzungszeit, jetzt vor der Bundestagswahl, hat dann irgendwann die SPD signalisiert, dass sie bereit ist, wenn der Gesetzentwurf noch einmal in den Bundestag kommt, dass sie ihn mit abschließt, nachdem Frau Merkel erklärt hatte, es sei jetzt dann doch wohl eine Gewissensfrage. Es ist auch abenteuerlich, dass man dafür 4 Jahre braucht.
Es hat also lange gedauert, hat aber dann am Ende doch geklappt, wohl auch aufgrund der Unterstützung ja auch aus der Bevölkerung. Es gibt ja auch viele Menschen, die werfen ihrer Partei vor, sie sei nicht, ja, vielleicht nicht radikal genug, aber nicht konsequent genug in Sachen Gerechtigkeit. Was haben Sie für Pläne in Sachen globale Gerechtigkeit vielleicht auch, neben nur in Deutschland der Gerechtigkeit? Uns geht es ja vergleichsweise schon relativ gut.
Also wir können natürlich nicht nur in Sonntagsreden über die Bekämpfung von Fluchtursachen reden und von einem Appell zur Gerechtigkeit in einer globalen Welt sprechen, sondern wir müssen das klar mit Fakten unterlegen. Wir wollen zum einen im nächsten Bundestag dafür sorgen, dass Deutschland sich zu diesem 0,7%-Ziel, nämlich Entwicklungszusammenarbeit finanziell auch entsprechend zu unterstützen, endlich klar bekennt und das auch macht und nicht einfach nur davon redet. Wir wollen, dass es keine Rüstungsexporte in Krisen- und Kriegsregionen gibt. Entgegen öffentlicher Erklärungen ist in Zeiten der Großen Koalition sind mehr Waffen geliefert worden, auch in Kriegs- und Krisenregionen, was natürlich die Situation total zuspitzt. Deshalb sprechen wir uns für ein Rüstungsexportgesetz aus, was das klar regelt, gesetzlich, und auch für mehr Mitwirkungsrechte des Parlaments. Wir wollen, dass im Bereich der Landwirtschaft und der Agrarwende endlich ein Umdenken stattfindet, denn heute ist es so, dass wir mit unserer Überproduktion von Nahrung und dem Export von Schlachtabfällen und Dingen, die man vielleicht hier nicht gut vermarkten kann, in der einen Welt solche Härten produziert und bäuerliche Existenz in Frage stellt. Deshalb geht es darum, an vielen verschiedenen Punkten zu sagen, hier muss es eine andere Politik geben, auch im Bereich des Klimaschutzes und der Steigerung der humanitären Hilfe und Unterstützung unseres Landes für andere Länder. Und da wird nicht genug getan.
Also Fluchtursachen bekämpfen, das Programm der Grünen. Inwieweit ist Ihre Partei denn, steht Ihre Partei, wo steht Ihre Partei, wenn es dann darum geht, also die Fluchtursachen zu bekämpfen, ist ein Ziel. Das Problem ist, es sind ja schon viele Geflüchtete hier in Deutschland angekommen. Wie will man damit umgehen?
Ja, wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass das Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze. Alle Diskussionen, die es dazu gibt, sagen wir ganz klar, nein, das wird es mit uns nicht geben. Finger weg vom Asylgrundrecht. Das ist der eine Punkt. Der zweite, wir brauchen vor Ort in den Städten und Gemeinden mehr Unterstützung, mehr finanzielle Hilfen für Integration und für die Integrationsaufgaben, die wir vor uns haben. Wir brauchen als drittes endlich ein Einwanderungsland. Über Jahre ist verneint worden, dass wir in Deutschland ein Einwanderungsland sind. Die Voraussetzung für Menschen, nach Deutschland einzuwandern, hier eine Arbeit aufzunehmen oder zu studieren, sind immer noch mit bürokratischen Hemmnissen verbunden. Das wollen wir ändern. Und natürlich gehört die Bekämpfung von Fluchtursachen auch dazu. Das sind die verschiedenen Aspekte, die wir in Bezug auf das Thema Flucht, Asyl und Einwanderung einbringen. Und natürlich muss Schluss sein mit mit der Begrenzung des Familiennachzugs für Menschen aus Syrien oder subsidiär Geschützte, wie es im Moment heißt. Denn der ist von der Großen Koalition bis zum März 2018 so festgelegt. Und das ist eine ganz, ganz große Härte für viele Menschen, die hier in Bielefeld und in anderen Städten hierher geflohen sind.
Jetzt haben Sie eben gesagt, ein wichtiger Punkt beim Bekämpfen von Fluchtursachen ist nicht nur das Bekämpfen von Konflikten, sondern auch das Voranbringen des Klimaschutzes. Sie als Grüne natürlich mit dem Klimaschutz Ihr Kernthema. Sie wollen bis 2030 nur noch saubere, erneuerbare Energien am Start haben. Und Sie haben in Ihrem Programm festgelegt, Sie wollen sofort alle 20 schädlichsten Kohlekraftwerke abschalten. Wo soll denn die Energie herkommen, die verloren geht, wenn diese Kraftwerke abgeschaltet werden?
Ja, also wir wollen zum einen in der Tat raus aus dem Verbrennungsmotor. Ich bin froh, dass es endlich nach dem ganzen Abgasskandal, nach den Tricksereien und Betrügereien der Automobilindustrie öffentlich der Fokus mal darauf liegt, was das eigentlich für uns in den Städten bedeutet. Auch in Bielefeld gibt es ja die Diskussion über die hohen Luftverschmutzung an bestimmten neuralgischen Punkten wie dem Jahnplatz und anderen und dass das Thema Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz eine Rolle spielt. So, da müssen wir auch weiter dranbleiben. Deshalb dieser Beschluss auch als Signal, damit klar ist, wir wollen, dass sich da was tut im Interesse des Klimaschutzes, des Verbraucherschutzes, aber auch der ökologischen Modernisierung einer Schlüsselindustrie. Weil sonst verschläft die deutsche Automobilindustrie, an der viele Arbeitsplätze hängen, ihre Zukunft. Das ist das eine. Die Kohlekraftwerke eben als ein unheimlicher Verschmutzer und in der CO2-Bilanz großer Faktor. Da sagen wir, wir sind in der Lage, angesichts zum einen von Überkapazitäten, zum anderen aber auch des Ausbaus von erneuerbaren Energien, der Energieeinsparung und der Energieeffizienz, wenn wir die drei Elemente ernst nehmen, dann können wir in den nächsten Jahren auch wirklich schrittweise die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen.
Also eine schrittweise Abschaltung der dreckigen Kohlekraftwerke ersetzt dann durch erneuerbare Energien. Da ist natürlich ein Thema, sind Windräder. Jeder möchte Windräder haben, weil sie saubere Energie machen, aber niemand möchte, dass die Windräder in seiner Umgebung stehen. Sie sollen nicht irgendwie in der Nähe direkt an Dörfern stehen, weil zu laut. Sie sollen aber auch nicht 30 Kilometer weit weg stehen, weil man sie dann immer noch sieht. Nächstes Problem, Windräder auf dem Meer funktionieren auch eher schlecht, weil dadurch das Ökosystem mehr geschädigt wird. Im Wald kann man sie auch nicht platzieren, dadurch wird das Ökosystem Wald kaputt gemacht. Wo sollen diese ganzen Windräder hin?
Ja, ich meine, deshalb diskutieren wir in Städten wie Bielefeld und anderen Orten, in denen über die Frage der Ausweitung von Windenergieanlagen gesprochen wird, über wo sind die besten Stellflächen, wo sind Windbevorratungsflächen, wie das so schön heißt, wo ist eigentlich ein günstiger Standort. Und dann geht es natürlich darum, auch gemeinsam mit Bürgerbeteiligung deutlich zu machen, dass das Ganze immer ein Abwägungsprozess ist. Es ist ja auch die Quadratur des Kreises. Wir können dann politisch nur dafür werben, dass wir an Standorten, die objektiv ausgewählt werden als gute Windstandorte, dann auch wirklich Windenergieanlagen bauen. Die sind ja heute technisch so entwickelt, dass zum Beispiel auf viele der Einwände und Kritikpunkte man eingegangen ist. Und das ist manchmal vor Ort keine leichte Aufgabe, dann politisch die Auseinandersetzung zu führen. Aber mich wundert manchmal, mit welcher Werbe die geführt wird, wenn ich daran denke, dass wir 60 Kilometer von uns entfernt auf der niedersächsischen Landesseite ein Atomkraftwerk Grohnde haben. Und wenn ich mir vorstelle, was bedeutet das eigentlich, wenn es hier einen Schaden oder einen Störfall geben würde für unsere Region, für unsere Stadt. Und ich meine, wir müssen alle dazu beitragen, Industrie, Unternehmen, Endverbraucherinnen und Verbraucher, dass wir Energie einsparen und Energie effizienter nutzen. Aber wir werden sie produzieren müssen. Und da ist mir die Frage einer Windenergieanlage auf jeden Fall lieber als ein dreckiges Kohlekraftwerk oder die Atomenergie, aus der wir ja Gott sei Dank jetzt endlich aussteigen.
Neben der Energieversorgung für die Umweltpolitik natürlich auch wichtig die Landwirtschaft. Sie haben es eben angesprochen, Deutschland produziert sehr, sehr viel. Wie steht Ihre Partei zur Landwirtschaft? Was muss da passieren, Ihrer Meinung nach?
Ja, also zum einen ist klar, wir wollen, dass wir in der Landwirtschaft einiges ändern im Hinblick auf das Thema Massentierhaltung. Das Tierwohl muss eine viel größere Rolle spielen, als es bisher der Fall ist. Wir wissen, dass viele Skandale, über die wir reden, auch einen Grund haben in dieser Form der Haltung, ja, der Massentierhaltung. Außerdem bedeutet es viel Tierqual. Wir wollen die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken. Wir wollen, dass mehr gesunde Nahrungsmittel hergestellt werden, auf den Einsatz von Gentechnik verzichtet wird. Wir haben eine massive Auseinandersetzung in den letzten 4 Jahren im Deutschen Bundestag über die Frage, wie verhält sich Deutschland auf europäischer Ebene zur Zulassung von Glyphosat. Und wir konnten uns mit der Ablehnung dazu nicht durchsetzen gegenüber CDU, CSU und SPD. Wir müssen über solche Fragen wie, was bedeutet eigentlich diese extensive Landwirtschaft auch für unser Wasser? Was ist mit dem Gülleeinsatz? Also, wir brauchen eine Agrarwende, die sowohl die bäuerliche Landwirtschaft stützt, aus der Massentierhaltung rausgeht und auf Gentechnik verzichtet.
Ein weiteres wichtiges Ziel in Ihrem Wahlprogramm ist E-Mobilität. Sie haben es eben gesagt, Sie wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Elektroautos zulassen. Wie emissionsfrei sind diese Autos denn wirklich, wenn man sich mal anschaut, dass da ja für die Herstellung von Akkus, fürs Aufladen mitunter auch sehr viel Energie, CO2 benötigt wird?
Klar, ich meine, diese Diskussion wird man führen müssen. Wir werden auch über Wasserstoffantriebe und andere weiter nachdenken müssen. Wichtig ist uns damit ja die klare Botschaft, es muss ein Umdenken und es muss eine Änderung jetzt auch bei den deutschen Automobilkonzernen stattfinden. Und da muss man sich natürlich parallel auf die Weiterentwicklung dieser E-Mobilität oder auch anderer Antriebstechnologien konzentrieren. Es muss mehr Geld in die Forschung, es muss mehr Geld auch in die Fragen, wie nachhaltig gehen wir dann mit Batteriesätzen und sonst wie um. Auch da gibt's ja ich habe neulich von einem Projekt gehört, in Bezug auf E-Fahrräder, dass ein Start-up überlegt, wie kann man eigentlich diese Batterien anders wieder verwenden, was daraus kann man verwenden. Ich glaube, dass diese Debatte deutlich macht, wir brauchen da einfach ein Umsteuern, um die Faktoren Ökologie und Ökonomie zu vereinen. Und das ist eben im Moment nicht der Fall. Und deshalb auch dieser Beschluss 2030, was die Verbrennungsmotoren angeht. Denn wir können nicht einfach so weitermachen, wie wir das jetzt tun. Wir sind sicherlich mit der technologischen Entwicklung der E-Mobilität und auch anderer Antriebsformen noch längst nicht da, wo wir in 40 Jahren sein werden oder sein müssen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Prozess, der angestoßen werden muss mit viel mehr Werfe, als das leider heute der Fall ist, sowohl in der Politik im Moment in der Regierungskonstellation in Berlin als auch in der Industrie.
Sie sagen es, E-Autos sparen Strom, noch besser sind öffentliche Verkehrsmittel. Was muss Ihrer Ansicht nach da passieren? Das ist jetzt kein extra Punkt in Ihrem kurzen 10-Punkte-Plan zur Wahl, aber wie stehen Sie zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel? Wie sehen Sie die momentane Situation zum Beispiel bei der Deutschen Bahn in dieser Hinsicht?
Ja, vielleicht noch zum öffentlichen Personennahverkehr. Also wenn es heute geregnet hätte, wäre ich natürlich mit der Unilinie gekommen. Ich wohne im Bielefelder Westen, kann ich direkt einsteigen hierher. Und ich war damals Mitglied des Stadtrats, als wir uns natürlich für die Fortführung der Unilinie ausgesprochen haben. Zur Bahn. Ja, ich meine, die Bahnpolitik ist massiv zu kritisieren, da sie nicht verbraucherfreundlich ist. Wir haben gerade das massive Problem, über das bundesweit gesprochen wird, dass diese wichtige Strecke der Rheintalbahn, also der Rheintalstrecke, unterbrochen ist, wahrscheinlich bis Oktober. Es ist bemerkenswert, dass sowohl der Verkehrsminister im Bund, der Dobrindt, als auch Pofalla, ehemaliger Kanzleramtsminister, im Vorstand der Bahn vollkommen auf Tauchstation gehen, was solche Sachen angeht. Wir haben uns im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans immer dafür ausgesprochen, dass es eine Investitionsoffensive für den Schienenausbau geben muss. Und natürlich müssen wir im Hinblick auf die Preisentwicklung, ja, und die Taktung im Region, gerade beim Regional- und Berufs- und Pendlerverkehr viel mehr tun. Dafür haben wir uns im Bundestag stark gemacht, genauso wie für das Thema Radwegeausbau und Radwegeförderung. Auch da ist natürlich eine Menge zu tun. Da ist aber leider aufgrund der Konzentration auf Automobil und Straßenneubau viel zu wenig passiert in den letzten 4 Jahren.
Also ein wichtiges Thema Schienen, ein weiteres wichtiges Thema die Förderung des Fahrradverkehrs. So viel also zur Mobilitätsinfrastruktur. Eine andere wichtige Frage in unserer modernen Gesellschaft, infrastrukturtechnisch, ist Dateninfrastruktur, fällt auch unter das Verkehrsministerium. Wie sehen Sie den Stand Deutschlands momentan, was schnelles Internet, Breitbandinternet angeht und was vielleicht auch die Versorgung mit Funknetzen angeht?
Ja, das ist insgesamt eigentlich ein Trauerspiel. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern hinken wir da weit hinterher. Und das Verrückte an den letzten 4 Jahren ist halt, dass da zwar immer blumig von gesprochen wurde und angekündigt wurde, wir sind da jetzt, wir investieren da und der Breitbandausbau, den bringen wir voran. Aber im Deutschen Bundestag waren allein 3 Minister dafür zuständig, nämlich der Wirtschaftsminister, das war die meiste Zeit der Regierungszeit Gabriel, dann Dobrindt als Verkehrsminister und Minister für Digitales, also CSU, und dann noch Schäuble, weil klar ist, er ist der zuständige Finanzminister und irgendwie auch noch ein bisschen de Maizière für innen. So, und aus dieser Vielverantwortlichkeit ist einfach ein Zugucken geworden. Ja, man hat zwar blumige Berichte gemacht über wie viel Mbit wir denn jetzt brauchen und wann wir wen anschließen. Und es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir immer wieder Verantwortung verteilt haben oder wechselseitig zugeschoben haben. Dann haben die im Bund Verantwortlichen manchmal gesagt, dafür sind doch die Länder zuständig. Die Länder haben gesagt, nein, der Bund. So, Fakt ist, wir sind da einfach nicht weit genug. Wir haben vorgeschlagen, die Telekom-Aktien, an denen der Bund noch Besitz hat, zu veräußern und diese Mittel, die wir dann daraus kriegen würden, sofort in den Breitbandausbau zu stecken. Das wäre dann auf jeden Fall eine Investitionsoffensive, die sich lohnen würde.
Also auch Investitionen in den Beitrag, in den Breitbandausbau. Vielleicht zum Abschluss ein Appell von ihm. Egal vielleicht jetzt, welche Ansicht man hat, ob man eher die Grünen wählt oder vielleicht eher bei der SPD, CDU, FDP aufgestellt ist. Warum ist es wichtig, am 24. September zur Wahl zu gehen?
Für mich ist es total wichtig, sich einzumischen und an unserer lebendigen Demokratie mitzuwirken. Und das können alle, die am 24. September zur Wahl gehen und eine der demokratischen Parteien unterstützen und nicht darauf reinfallen, dass Spaltung, Missgunst und Entsolidarisierung auf dem Rücken von anderen stattfinden. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass jede und jeder für sich erkennt, ja, es lohnt sich, sich einzumischen, auch durch die Teilnahme an der Bundestagswahl am 24.09. Das kann man nicht nur dadurch, das kann man auch dadurch, dass man initiativ wird in einem Projekt bei Radio Herz oder sonst wo, aber eben auch durch ein Engagement oder die Unterstützung einer Partei. Und deshalb werbe ich ganz entschieden davon, sich nicht abzufinden, sondern sich einzumischen, damit wir was verändern können. Ja, also geht hin.